Deutschlandradio Kultur. Feiertag.
Über die Entstehung Gottes im Kinde. Wie sich religiöses Interesse entwickelt. Von Ludger Ferst. Eine Sendung der katholischen Kirche.
Was wissen wir inzwischen nicht alles über das Leben, über seine Höhen und Tiefen, seine Gefährdung, den Anfang und das Ende? Verstehen kann man es nur rückwärts, leben aber muss man es vorwärts, bringt es Søren Kierkegaard auf den Punkt. Menschliches Leben ist Entwicklung. Es beginnt mit der paradiesischen Einheit von Mutter und Kind. Alles ist gut, sehr gut sogar. Diese Symbiose, so sagt die Säuglings- und Kleinkindforschung, beginne sich etwa ab dem 7. Lebensmonat aufzulösen. Und zwar in dem Maße, wie das Kind Umweltreize aufnimmt und merkt, dass die Mutter eine andere Person ist. Vorher ist sie das in der Wahrnehmung des Kindes nicht. Die Mutter ist ohne Unterscheidung die ganze Welt des Kindes. Dann aber beginnt das Drama, die Wahrnehmung der Trennung von der Mutter. Menschliche Entwicklung zeigt sich als ein Wechsel von Symbiose und Trennung. Dies beginne, sagen Psychologen, bereits im ersten Lebensjahr und sei die ersten beiden Jahre hindurch ein ziemlich genau beschreibbarer Prozess. Am Ende des zweiten Lebensjahres komme diese Entwicklung zu einem Abschluss, bei dem eine erste psychisch stabile Struktur erreicht werde. Religionspädagogisch wissen wir wenig über die ersten Lebensjahre. Wir sehen, wie Kinder in den ersten Lebensmonaten, wenn sie gut versorgt sind, in der Geborgenheit einer sie rundum bemutternden Gegenwart leben. Die Welt wird in dieser Zeit ausschließlich in Form personaler Zuwendung erlebt. Die Art und Weise dieser Zuwendung ist entscheidend. Sie bildet die Urerfahrung des Menschen. Mein erstes Gegenüber ist eine Person, die für mein Leben sorgt. So kann die Mutter als der erste Gott des Kindes verstanden werden, oder weniger missverständlich, als erstes Symbol für Gott. Diese Geborgenheitserfahrung ändert sich nach dem 7. Lebensmonat massiv. Das Kind hat Angst, wenn es allein ist, und braucht Brücken, um Trennung auszuhalten. Eine Hand, die es hält, eine Umarmung, die es schützt, einen Gegenstand, der in gleichem Maße wie die Mutter, von der es getrennt ist, sich warm und kuschelig anfühlt. Man kann beobachten, wie Kinder schon früh, schon im ersten Lebensjahr, beginnen, bestimmte Objekte bevorzugt zu greifen und mit ihnen zu spielen. Es sind die ersten Anzeichen für die Fähigkeit des Menschen, in bestimmten Situationen Gegenstände mit einem Symbolwert zu versehen.
Die Entwicklungspsychologie geht davon aus, dass Kinder Übergangsobjekte brauchen, die ihnen die Bearbeitung von Trennungserfahrungen ermöglichen. Bestimmte Gegenstände, das Schmusedeckchen, die Puppe, der Teddybär, werden vom Kind gewählt und haben die Macht, es zu beruhigen, wenn es im Bett liegt und die Mutter geht. Möglicherweise repräsentieren sie das, wofür sonst Mutter da ist: Nähe, Wärme und Geborgenheit. Wenn diese Beobachtungen und Mutmaßungen stimmen, dann sehen wir hier den Anfang jener psychischen Fähigkeiten, die man braucht, um einmal symbolfähig zu sein und um Religion verstehen und religiös kommunizieren zu können, also bereits im ersten Lebensjahr.
Nun kann man Kinder in den ersten Lebensjahren nicht interviewen, aber man kann religiös erzogene Menschen nach ihren frühesten Erinnerungen an Religion fragen. In meinem Religionsunterricht habe ich Schülerinnen und Schüler ihre Erinnerungen aufschreiben lassen. Das Ergebnis ist interessant. Viele erinnern sich an den Baum an Weihnachten, an den Gottesdienst mit der Oma, an Kerzen und Bilder, den Duft bestimmter Räume, an das Tischgebet, das Abendgebet, den Nikolaus, an Lieder und an die feierliche Stimmung, die von Liedern ausging. Kaum jemand erinnert sich an dogmatische Sätze. In das Gedächtnis kommen Räume, Figuren, Gestalten, Melodien, Atmosphärisches, Gegenstände und Dinge, die in der Vorstellung des Kindes etwas ganz Besonderes waren, mehr waren als nur ein Ding. Die Frage ist, warum gerade diese Personen und Dinge, diese Gesten und Rituale im Gedächtnis sind. Die Antwort? Weil sie für das Kind Bedeutung hatten, die Stimme der Mutter am Abend zum Beispiel. Anderes ist nicht in Erinnerung, weil es für das Kind wohl vergleichsweise bedeutungslos war. Das heißt, Kinder geben Dingen Bedeutung. Sie sind Sinn- und Bedeutungsschaffende Wesen. So entsteht das Weltbild des Kindes. Und so werden Gegenstände zu Bedeutungsträgern. Sie lösen Gefühle aus, stellen Verbindungen her. Sie schaffen Geborgenheit, Nähe und Gemeinschaft. Sie umhüllen ein Geheimnis. Sie halten manchmal die Angst vor der Nacht in Schach. Kurz, sie wirken. Der Theologe Paul Tillich hat genau diese Eigenschaften dem religiösen Symbol zugesprochen. Diese Fähigkeit zum Symbolischen in seiner physisch greifbaren Form ist also bereits im frühen Kindesalter da. Auf sie greifen Kinder zurück, wenn sie spielen und Dingen Bedeutung zusprechen. Nichts anderes geschieht in der Religion, wenn wir Religion als eine Weise verstehen, der Welt deutend zu begegnen.
When there's so much darkness closing in, just swirl around slowly, you'll find an opening. A light will appear like an animal between the trees. There you'll find your pocket of peace. Make a perfect circle, it's all. It's up to you. It's not too late to find an opening. Trace a track until you find the end. There's a clearing in. At least one for every man. The light will appear like an animal between the trees. There you'll find your pocket of peace. Make a perfect circle, it's all.
In den Jahren zwischen 4 und 6, also bis etwa zu Beginn der Grundschulzeit, verändert sich die kindliche Wahrnehmung und Deutung der Welt. Nachdem das Kind längst weiß, dass es Dinge gibt, die man nicht sehen kann und die doch da sind, entwickelt es nun genauere Vorstellungen vom Unsichtbaren. Es entwickelt eine Vorstellung für mythisches Denken. Der englische Religionspädagoge John Hull hat schon vor Jahren genauer untersucht, wie Kinder über Gott reden und unter anderem folgendes Gespräch zwischen Eltern und Kindern aufgezeichnet.
Ist Gott die Luft?
Nein, Gott ist nicht die Luft, aber er ist ein bisschen wie Luft.
Ist Gott die Zimmerdecke?
Nein, Gott ist nicht die Zimmerdecke, aber er ist ein bisschen wie die Zimmerdecke.
Ist er ein dickes, rundes Baby?
Nein, er ist kein rundes Baby, aber er ist ein bisschen wie ein kleines Kind, weil er ganz frisch und neu ist.
Ist er unsichtbar?
Ja, das ist er.
Ist er wie ein dickes, rundes Baby mit Flügeln, das durch die Luft fliegt?
Gott ist ein bisschen wie viele Dinge, aber er ist nicht genau wie irgendetwas.
Warum nicht?
Weil Gott einzigartig ist. Gott hat überhaupt keine feste, bestimmte Gestalt.
Warum hat er keine Gestalt?
Weil Gott eine Art Idee ist. Haben Vorstellungen eine Gestalt?
Nein.
Siehst du? Gott ist ein bisschen wie eine ganz mächtige Idee.
Der nachgestellte Dialog zeigt, wie Kinder sich in der sogenannten mittleren Kindheit über religiöse Fragen schon sehr selbstständig Gedanken machen. Sie entwickeln innere Vorstellungen vom Unsichtbaren. Luft kann man nicht sehen. Sie ist aber real für ein Kind. Es kann die Luft spüren, wenn es ein- und ausatmet, wenn es im Auto mitfährt und das Fenster öffnet. Luft ist für ein Kind eine Wirklichkeit, die man nicht sehen kann. Aber die Luft gibt es. Diese Wirklichkeit versteht ein Kind, wenn es nach Gott fragt. Gott gibt es wirklich, aber man kann ihn nicht sehen. Die Identifikation Gottes mit der Zimmerdecke wird zwar abgelehnt, aber sie enthält ein wenig was Richtiges, sagen die Eltern. Warum? Vermutlich spüren sie, dass diese Vorstellung für mythisches Denken ein durchaus richtiges Konzept enthält. Das Kind sagt mit anderen Worten, Gott ist oben. Im Zuge der Entwicklung seines mythologischen Weltbildes wird für das Kind daraus der Gott im Himmel. Die Frage der Unsichtbarkeit beschäftigt Kinder bis ins Grundschulalter hinein. Sie bezeichnen Gott in diesem Alter nicht als eine Idee wie die Erwachsenen. Sie sprechen von einer verborgenen Sichtbarkeit. Kinder argumentieren konkret, Erwachsene eher abstrakt. Kinder entwickeln die weitaus bildkräftigeren Vorstellungen. Auf die Frage, wie sie sich Gott vorstelle, malt mir die 7-jährige Felisa eine Wolke. Darüber eine leuchtend gelb ausgemalte Gestalt ohne Gesicht. Darunter ein Mädchen mit langen Haaren, ihr selbst nicht unähnlich. Als ich frage, ob das Bild so schon fertig sei, weil ja die Figur da über den Wolken gar keine Augen habe, sagt Felisa, weil der nicht sehen kann. Ich kann den ja auch nicht sehen. Und wo ist der, will ich wissen? Da oben im Himmel? Nicht in diesem Himmel, sondern in dem auch die Raketen fliegen. In den kann man nicht hineinsehen. Ich finde das erstaunlich. Felisa gibt sich mit dem real sichtbaren Himmel nicht zufrieden. Sie meint eine Gestalt, die man nicht sehen kann, und auch einen Himmel, den man nicht sehen kann. Ihre Vorstellung von Gott ist einerseits menschenähnlich, anthropomorph, wie die Experten sagen, und andererseits paradox. Das Bild zeigt etwas, was man nicht sehen kann. Es hat symbolische Kraft.
Thank you.
Es ist meines Erachtens nicht richtig, wenn man die Gottesbilder von Kindern als naiv bezeichnet. Sie zeigen verschiedene Facetten und je nachdem, wie man fragt, bekommt man verschiedene Auskünfte. Das zeigt auch Alinas Bild. Alina ist 8. Sie malt Gott als ein flügelartiges Wesen und erklärt, Gott sei auf der Grenze zwischen oben und unten, zwischen Himmel und Erde, und seine Strahlen gingen dahin und dorthin, also in den Himmel und auf die Erde. Beeindruckend. Vermutlich verstehen wir die Vergegenständlichungen der Kinder falsch, wenn wir sie für bare Münze nehmen. Alina und auch Felisa haben Gott gemalt, weil ich sie darum gebeten habe. Von sich aus hätten sie vielleicht Gott überhaupt nicht gemalt. Nun aber haben beide eine Gestalt entworfen, die man, wie sie sagen, nicht sehen kann. Die Unsichtbarkeit Gottes, nicht sein Aussehen, ist hier das Thema. Die weitere Entwicklung verläuft dann häufig so, dass aus dieser Gestalt über den Wolken eine Gestalt im Menschen wird. Der Gottesort verlagert sich in den Menschen. Gott ist im Herzen und man spürt ihn im Innern. Von da aus ist es nur ein kleiner Schritt zur Psychologisierung der Gottesvorstellung, wie sie ab dem Jugendalter typisch wird. Hier wie dort haben wir Orte des Unsichtbaren. Ins Herz eines Menschen kann man nicht sehen und in die Seele des Menschen auch nicht. Die Konzepte des Unsichtbaren ändern sich. Im Kern aber bleibt es dieselbe Aussage. Bisher ist klar geworden, Gottesvorstellungen durchlaufen im Kindesalter eine mehrstufige Entwicklung. Sie setzt an bei spontan intuitivem Denken, geht über zu einer mythologischen, später zu einer psychologisierenden Gottesvorstellung. Der Religionspädagoge Fritz Oser hatte den Prozess religiöser Entwicklung vielfach untersucht, und zwar unter der Frage, wie Menschen Gott und das Geschehen in der Welt miteinander in Verbindung bringen. Herausgekommen ist ein Stufenmodell religiöser Entwicklung.
Ein Kind versteht Gott zunächst als eine Macht, die unbeeinflussbar alles tut und wirkt, wie ein Deus ex machina, ein Gott aus einer Maschine. Demnach geschehen die Dinge eben oder sie geschehen nicht, und zwar allein, weil Gott es so will. Auf einer zweiten Stufe, im Grundschulalter, erleben Kinder Gott als ein Gegenüber, mit dem man wechselseitig Handel treiben kann. Ein Gottesverhältnis auf Gegenseitigkeit. Bin ich gut und lieb zu Gott, ist Gott auch gut und lieb zu mir. Dieses Konzept wird in dem Maße erschüttert, wie das Selbstbewusstsein und das Wissen um die eigenen Möglichkeiten wachsen. Hier beginnt die Stufe 3. Das Kind erlebt sich zusehends als Individuum und sagt sich, es sind die Menschen, die die Dinge in der Welt machen und bewirken und nicht Gott. Dies ist eine einschneidende Trennungserfahrung. Gott ist zwar nicht einfach weg, aber man kann sich nicht oder nicht mehr vorstellen, dass er in das Weltgeschehen eingreift. Gott tut und der Mensch tut, jeder für sich. Gott wird nicht geleugnet, aber welchen Einfluss er auf das Leben der Menschen und auf die Welt hat, das kann man sich nicht mehr so richtig vorstellen. Die alte Mythologie funktioniert nicht mehr. Wer vorher mühelos glauben konnte, gerät nun in eine Glaubenskrise. Diese Krisenerfahrung empfinden viele als das Ende ihrer Kindheit.
In Osers Theorie gilt die Stufe 3 als kritischer Punkt in der religiösen Entwicklung. Behauptet diese Stufe nicht im Grunde eine natürliche Weichenstellung hin zum Atheismus? Kritiker wenden hier gerne ein, das Stufenmodell sei dem Phänomen des Glaubens nicht angemessen. Beim Glauben gehe es nicht um Psychologie, sondern um Inhalte, um Bekenntnis und Tradition. Ich halte diese Einwände für nicht stichhaltig. Die Erfahrungen aus Religionsunterricht und Seelsorge zeigen, Glauben ist nicht die allgemeine Übernahme vorgegebener Wahrheiten. Glaubenswissen muss an bestimmte Lebenserfahrungen anknüpfen können. Und genau dahin führen auch die Ergebnisse des Stufenmodells. Auf der vierten Stufe nämlich, in der Regel nicht vor dem Erwachsenenalter, komme es, so stellt Oser fest, zu einer neuen dialogischen Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gott wirke nun durch das Tun des Menschen. Der Mensch handle, weil es für ihn einen letztgültigen Grund gebe. Die Krise führt zur Entdeckung einer neuen Selbstständigkeit. Das Ergebnis ist ein Leben aus einem selbstbestimmten Glauben. Ich bin davon überzeugt, dass es diese Verbindung zwischen Glauben und Leben gibt. In der Liturgie des heutigen Feiertags ist vom Geist Gottes die Rede, wie er Menschen begeistert und sie über sich hinauswachsen lässt. Das war nicht nur damals so, vor 2000 Jahren, sondern ist es genauso heute. Dazu passt ein Gedanke von Romano Guardini, einem der großen Religionsphilosophen des letzten Jahrhunderts. Er sagt: Wenn ein Mensch geboren wird, wird ihm ein Wort mitgegeben, nicht nur eine Veranlagung, sondern ein Wort. Das wird hineingesprochen in sein Wesen, und es ist wie das Passwort zu allem, was dann geschieht. Es ist Kraft und Schwäche zugleich. Es ist Auftrag und Verheißung. Es ist Schutz und Gefährdung. Alles, was dann im Gang der Jahre geschieht, ist Auswirkung dieses Wortes, ist Erläuterung und Erfüllung. Und es kommt alles darauf an, dass der, dem es zugesprochen wird, jeder Mensch, denn jedem wird eins zugesprochen, es versteht und mit ihm ins Einvernehmen kommt. Heute, an Pfingsten, feiern wir, dass jedem von uns ein solches Wort innewohnt, im Herzen oder in der Seele, wie wir sagen. Es ist der Geist Gottes, diese innere Stimme, die mir sagt, es gibt mich aus einem tieferen Grund. Ich wünsche Ihnen ein frohes Pfingstfest.
This is the story we should shout out loud. Tell everybody that no one lives without. Shine, shine, shine within your mind. This is the story we should shout out loud. Show everybody what joy is all about. Shine, shine, shine. Fight the doubt.